Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, präsentiert von Coinfinity. Burggespräche, zweite Staffel, fünfte Folge. Und heute zapfen wir noch einmal den großen Erfahrungsschatz von Peter Kotosek mit seinen 84 Jahren Computerpionier, Bitcoiner seit 2012 an. Wir reden über die Frage, ja, was kann man eigentlich selbst tun? Wie kann man das eigene Leben in die Hand nehmen mit Bitcoin, dank Bitcoin? Was sind die ersten Schritte? Worauf muss man achten? Und was ist in Zukunft zu erwarten? Peter?
Hallo, servus Nico.
Springen wir gleich rein, weil mit dir ist es ja immer so, dass wir die nicht spannendsten, aber schon wichtige Sachen zwischen den Folgen besprechen. Was heißt denn das, sein Leben in die Hand nehmen?
Naja, da muss ich wieder zurückkommen, der Proof of the Pudding ist der Eating.
Ist das in der Eating.
Wenn man diesen Spruch einmal ernst nimmt, man kann ja Sprüche lustig nehmen, dann schiebt man sie durchs Gehirn durch und sie sind wieder weg. Aber man kann auch, mir geht es oft so, das bleibt dann hängen und man grübelt nach, was soll denn das jetzt alles für mein Leben bedeuten? Und da ist wirklich so, wie beim Pudding eben, man muss allerdings dazu wissen, das ist dann gemeint der amerikanische Pudding, der ist ein bisschen anders wie der europäische Pudding, das heißt, das ist ja fast schon eine Speise, aber das heißt doch im Klartext, wenn ich wirklich wissen will, wie meine Speise schmeckt, dann muss ich sie einfach essen. Und genauso ist es auch, wenn ich wirklich wissen will, wie Bitcoin schmeckt, darf ich nicht nur Bitcoin-Bücher lesen und mit Bitcoinern diskutieren und Bitcoin-Kongresse besuchen. Ich muss Bitcoins in die Hand nehmen und sie einmal verbrauchen, einmal auf die Seite legen, schauen, was passiert und verschiedene Experimente machen. Und
Fehler machen auch.
Fehler, genau. Man wird sogar fast provokant eher Richtung Fehler gehen, damit man, so wie beim eben Kosten auch, sagt man auch, ist das zu salzig, zu süß und so weiter. Also um die Grenze rein, aber man muss es tun. Der Doing ist das, also der Eating. Und das ist eigentlich das, was mir jetzt immer auffällt, das machen manche Leute von Natur aus, die sind halt so, aber die meisten Leute, und ich fürchte, dass das eine gewisse Erziehungsschädigung ist, dass man als Kind heutzutage ja ständig behütet ist und von jemandem beaufsichtigt wird. Nicht so, wie ich es noch erlebt habe, einfach irgendwo herumkugelt und niemand kümmert sich um einen. Und das empfinde ich als Asset. Das ist mir so wichtig, das weiterzugeben. Lasst erstens den Kids ein bisschen mehr Freiheit und lasst sie auch Fehler machen.
Ganz wichtig jetzt.
Aber nicht sie gleich dann sozusagen niederzumachen, du hast da einen Fehler gemacht, sondern wieso magst du das eigentlich so und nicht anders und hast du dann nicht die Folgen gesehen, die sind doch vielleicht nicht ganz klug gewesen. Also das wäre der Lerneffekt.
Ganz wichtig ist ja da, dass es Bitcoin ist ein Element davon und darüber reden wir auch gleich, aber es ist nicht das zentrale Ding, oder? Weil du hast ja auch dein ganzes Leben gelebt, ohne Bitcoin, im Großen und Ganzen. Du bist, weil du so geworden bist, wie du bist, beim Bitcoin gelandet. Und jetzt aber viele junge Leute landen bei Bitcoin und fangen an, über das Leben nachzudenken auf eine andere Art und Weise. Aber es geht, wenn man ganz hart ist, eigentlich nicht um Bitcoin. Es geht um die Frage,
wie bewältige ich mein Leben?
Genau, das ist eine wichtige Frage.
Das ist eine wichtige, indem ich es lebe. Also indem ich nicht darüber rede, was ich leben will und wie ich sein will und wer ich einmal sein will, sondern the doing ist das Wichtige. Also was tue ich? Weil die meisten Leute reden über alles und die können über alles schwätzen. Aber wenn du dann fragst, ja, was tust du denn bitte eigentlich? Dann sagst du, ja, ich gehe in die Arbeit und dann mache ich das, was der Chef sagt und dann mache ich das, was der Staat sagt und dann mache ich das, was sonst wer sagt. Und was man üblicherweise tut, aber mir ist das eigentlich gar nicht so wichtig. Ich würde ja gern. Und dann sagt man, ja, warum tust du das nicht? Und da merkt man dann, das kostet ein bisschen Energie, diese Entscheidung, sich auszukoppeln aus diesem Natürlich muss man das ja nicht alles wegwerfen. Ich bin ja auch keiner, der sagt, flüchte in den Wald wie die Philosophen und setz dich dorthin und denk über die Welt nach, sondern probiere Dinge aus. Aber wenn sie gut sind, dann bleib dabei. Weil wenn du nur alles ausprobierst, kannst du auch 100 Jahre nur ausprobieren und nie was zusammenbringen. Das geht auch. Also irgendwann muss man eine Linie finden, wenn man sagt, okay, mein Wichtiges ist, eine Familie aufzubauen. Aber auch da braucht man ja dann Ressourcen. Eine Familie ist ja fast schon wie eine Firma. Nicht so mehr.
Ja, nur, sie, nichts, sie erwirtschaftet nichts.
Ja, sie muss so viel erwirtschaften, als sie verbraucht für den Konsum. Ne? Und dann, zum Glück beginnen ja hier in unseren Ländern die meisten Familien mit einem gewissen Grundkapital. Ja. Ohne dass sie es eigentlich wissen. Ne? Das sind diese indirekten Kapitalien, die auch vom Staatswesen kommen, das sollte man nicht unter den Tisch kehren. Aber die meistens mit irgendwelchen Unterwerfungshandlungen verbunden sind.
Aber bei dir geht's, wenn du dich sagst, nimm dein Leben selbst in die Hand, zu sagen, im beruflichen Sinne ist ganz stark Unternehmertum, oder?
Ja, überhaupt, für mich ist dieser Freispielgedanke, ne? Spiel dich frei, das ist wichtig. Wobei mir wichtig ist, dass man das wirklich so ernst nimmt, dass man sagt, spiel dich frei. Also das, dieses Spielelement ist sehr wichtig für mich. Wenn man sagt, mach dich frei, indem du Geld krallst. Das ist alles so verbissen und verbistert, das wird nicht so gut gelingen. Ich habe meine größten Erfolge immer nur gehabt, wenn ich das Geld gar nicht nachgedacht habe, sondern einmal, ich wollte das gut können. Jetzt mit Bitcoin auch. Ich habe in Wirklichkeit mit Bitcoin, außer durch die Wertsteigerung, kann man schon sagen, Geld verdient, aber nicht in dem Sinne, dass ich was getan habe. Wenn der Wert einfach steigt, tut man ja nichts. Das ist ja auch das, was dann von linken Ideologen immer so verteufelt wird, dass man auch arbeitsloses Geld generieren kann. Das ist das Wesen der Austrian School, ist das eigentlich, dass man etwas klug macht, das sich dann selbst vermehrt, wie der kluge Bauer, der sagt, ich hau da ein paar Kerneln in einen guten Boden und dann schaue ich einfach zu und da wächst was heraus. Das kann man sagen, das kommt von Gott. Oder man muss das ja nicht verteufeln. Da müsste man ja alles verteufeln. Auch Kinder wachsen, ohne dass die Eltern was dabei tun.
Das, ich weiß auch nicht. Glaubst du, das hängt zusammen auch mit dem Zyklus von Fiat Money, dass wir ausgerechnet jetzt so eine Situation haben, wo jede Eigeninitiative eigentlich verteufelt wird und wenn du dann auch noch Erfolg hast, dann wird auch noch oben drauf gehaut?
Das, ist ja wirklich das hat so. Schon was zu tun, weil ja. Für mich sind ja die Fiat Money Leute, also dieser Betrieb, die sind für mich wie die Drogendealer. Ne? Die versuchen ja, ihre Kundschaft sozusagen süchtig zu machen, um ihnen dann immer die Droge wieder zu verkaufen. Und die müssen immer noch mehr sich unterwerfen, noch mehr alle Bedingungen erfüllen, damit sie an die so gewünschte Droge herankommen. Also für mich ist Fiat Money eine Droge.
Und weil du jetzt gerade gesagt hast, ich meine, wenn man sich das die normale Lebenskarriere ansieht, nicht, woraus besteht die? Du gehst in die Schule, da lernst du Gehorsam, du lernst und du musst um 8 aufstehen, dort sein und darfst am Nachmittag erst raus, Montag bis Freitag gehört dir nicht, am Wochenende darfst du ein bisschen Spaß haben, dann musst du wieder in die Arbeit, das machst du 12 Jahre lang, okay? Und dann lernst du musst das machen, was der Chef sagt, ja, und wenn du am besten kaufst du ein Haus, wie kaufst du ein Haus, dann nimmst du einen Kredit auf, naja, und wenn ich dann einmal einen Kredit für ein Haus und 2 Kinder in der Schule und das Auto geleast und so weiter, dann bin ich ja wirklich, also da bin ich ja gefangen in diesem Fiat Money Game, von diesen Drogendealern und dann kann ich mir 100 YouTube-Videos anschauen, spiel dich frei und so weiter. Und da kommt dann auch das Schwätzen ins Spiel, nicht? Also da wird dann geträumt von all den Dingen, die man machen könnte, aber man traut sich halt nicht, weil man in diesem System steckt.
So ist es. Ne, zum Beispiel bei mir war es ja genau umgekehrt. Ich habe erst dann das Haus gebaut, wie die Firma schon gelaufen ist. Also ich habe erst Firma gegründet, dann Haus gebaut. Nicht die anderen machen es eher verkehrt rum. Aber das ist eine andere Zeit gewesen, muss man auch sagen. Da waren die Drogendealer noch nicht so erfolgreich wie heute. Das muss man auch sagen.
Aber das ist ganz wichtig, weil der Grundgedanke bei Bitcoinern, bei vielen Bitcoinern, die auch in Richtung Firma gehen, ist Equity-based. Ich fange klein an, schaue, dass was reinkommt, das investiere ich wieder und baue ganz, ganz klein auf, ja. während die Fiat-Startup-Welt, da geht es nur darum, wo kommt die Kohle her und welchen coolen Titel habe ich und was schreibe ich auf LinkedIn.
Da haben wir ja sogar erfunden, den Money Burning Factor, nicht? Wo die Leute sogar in ihrem Erfolg daran gemessen haben, in welcher kurzer Zeit sie wie viel Geld verbrennen können. Das waren die großen Stars. Also da merkt man ja schon die Pervertierung des Systems. Aber das ist noch nicht so alt eigentlich. Und das ist auch meiner Meinung nach eher, also historisch wird man früher. Gewisse Zeit wird man dann drüber lachen und wird sagen, das war eine wilde Zeit, so wie die 20er Jahre. Ah, das waren die wilden, aber war eigentlich blöd.
Ne? Aber es ist genau ein Phänomen eines lockeren Geldes. Nicht? Und jetzt, wo die Zinsen eine Zeit lang gestiegen sind, haben wir ja gemerkt, wie schnell das auch dann zusammenfällt.
Ja, wir haben ja auch kulturell, weil man schaut, sehr viele Phänomene, die damals in den 20er Jahren auch gang und gäbe waren. Nicht? Also, dass da aus dem Nichts Stars heraufgepoppt sind und Nachtclubs und plötzlich irgendwelche Häuser gebaut werden, die keiner braucht.
Die Erhöhung der Zeitpräferenz. Du lebst kürzer und jetzt sitzen wir hier 23. Die Geschichte reimt sich offenbar. Ja. Ja. Aber noch ist es jetzt zumindest nicht so schlimm, was das Geldsystem betrifft wie in den 20er Jahren. Wobei an Bitcoin gemessen, kann man sagen, sind die Fiat-Währungen auch schon in der Hyperinflation, wenn man mal so will. Aber jetzt zurück zum, also ich glaube, viele Leute können das jetzt schon widerspiegeln, die uns zuschauen. Du hast mir aber auch etwas anderes gesagt, was ich faszinierend fand. Du hast gesagt, du glaubst, dass viele Leute, die sich als Bitcoiner bezeichnen, gar keine Bitcoin halten.
Das ist zumindest mein persönlicher Erfahrungsbestand. Also ich rede mit vielen Leuten über Bitcoins und nicht große, kleine. Und dann kommt irgendwann so die Gretchenfrage, wenn man sich schon eine gewisse Vertrauensbasis hat, wo man sich halt sozusagen tief in die Augen schaut und sagt, na, wie viel Bitcoin hast du denn eigentlich wirklich? Und dann kriege ich erstaunlich oft überhaupt keine. Und dann sage ich, ja, warum hast du nicht schon ein bisschen gespült? Naja, einmal, ne, dann kommt dann ne, es gibt ja da bei Bitcoin und bei allen Geldphänomenen ist ja nicht nur, wie du weißt, die Summe wesentlich, sondern auch die Zeitpräferenz. Yeah. Nicht? Also, wenn mir jemand sagt, ja, ich habe schon 20 Bitcoins durchgeschleust und schon verloren, dann weiß ich, der hat wirklich schon einige Erfahrungen gesammelt. Aber eben die meisten haben vielleicht einmal, weil es ihnen jemand halt aufgedrängt hat, 300stel Bitcoin irgendwo auf einem Web oder auf irgendeiner App gekriegt. Und dann entweder vergessen und wieder aufgehört und sind wieder zurück in diese abstrakte Bitcoin-Verehrung. Und das ist das, was mir ein bisschen auffällt, wo ich glaube, das ist eine typische Sache, ich will und ich kann nicht. Das ist also, die muss auch noch durchlaufen. Wie lange die anhält, kollektiv, weiß ich nicht, aber es fällt mir einfach auf, das Phänomen.
Woran liegt das? Ist das glaubst du, das hat dieselben Wurzeln wie das andere, ich will und ich kann nicht?
Nein, das hat, meistens hat es was mit dem Lebenshintergrund der Person, mit der ich spreche, zu tun. Also da gibt es verschiedene Gründe. Entweder weil dann familiär irgendeine Belastungssituation ist, die ganze Aufmerksamkeit wegzieht, oder weil geschäftlich Turbulenzen sind, das habe ich selber ja gehabt. Ich habe schließlich auch in nicht 12 Jahren die Bitcoins damals gekauft und dann jahrelang vergessen, weil ich so beschäftigt war, weil ich aufgeschluckt wurde von einem Großkonzern und mich dort wieder lösen musste und lauter solchen Ballerwatsch. Und dazwischen halt das übliche Tagesroutine mit berühmten Rundstempeln herumzuschlagen und Aufsichtspersonen. Also da kann man natürlich schon verstehen, wenn man dann einfach von dem Experimentalsetting wieder weggeht und dann in die Literatur sozusagen flüchtet. Dann liest man halt oder schaut sich deine Blogs begeistert an, tut eine harte Meinung vertreten, die man aber eigentlich nicht auslebt. Also es gibt ja auch, das wird da vielleicht auch geschaffen, man trifft dann immer Leute, die irgendwelche großartigen Strategien herumschwätzen und dann sagst, hast du das im Ansatz schon probiert, ob das irgendwie realistisch ist? Dann gibt er zu, nein, ich will es vielleicht irgendwann machen. Nicht? Also diese Verzögerung, dann wird der Schritt, musst den Fuß einmal heben, bevor du den nächsten Schritt machen kannst. Und das, da habe ich das Gefühl, dass da jetzt ein bisschen eine Ängstlichkeit da ist.
Viele sagen ja, dass man seine eigenen Pläne gar nicht weitergeben soll, dass man niemandem davon erzählen soll, weil das Reden, das Schwätzen quasi deinem Hirn suggeriert, dass du schon ins Tun gekommen bist, obwohl du es gar nicht getan hast.
Bei mir ist eigentlich umgekehrt, ich muss mächtig mit etwas angehen, weil dann habe ich irgendwann den Druck, jetzt muss ich es aber auch wirklich ein bisschen beweisen. Mhm. Also ich tue mich leider immer, bin so ein Typ, der sich gerne um Kopf und Kragen, wie man so schön sagt, spricht und dann gezwungen ist, mehr oder weniger zumindest ansatzweise das zu liefern, was ich vorher schon groß angekündigt habe. Während, wenn ich das nicht tue, dann komme ich genau in dieselbe Falle. Dann sage ich, na ja, eigentlich, ja, sollte ich machen. Na, aber morgen mache ich es. Nicht? Und dann ist wieder morgen und so sind meine 80 Jahre vergangen und manche Sachen habe ich bis heute noch nicht gemacht. Dann bin ich aber dann noch 20 Jahre meist drauf gekommen, das war eh gut, dass ich es nicht gemacht habe, weg damit.
Ja, man muss sich ja auch entscheiden, wo man seine Energie reinsetzt.
Man kann ja nicht nach allen Seiten zeigen.
Ich merke es schon, ich meine, ich habe Dinge umgesetzt, die ich angekündigt habe, so wie das, was wir heute hier machen, aber zum Beispiel bei mir sind es die Bücher. Also ich hatte schon ungefähr, glaube ich, 70 Ideen für Bücher, die habe ich dann erzählt, ein super Buch, und dann habe ich schon gewusst, in dem Moment, wo ich es erzählt habe, das schreibe ich, mache ich nie. Ja, weil das, ich habe einfach nicht das Sitzfleisch, mich hinzusetzen und das dann auch umzusetzen, obwohl es wahrscheinlich gar nicht so schwer wäre. Ich weiß nicht, wo die mentale Blockade ist.
Ja, na, bei Büchern, aber das ist ein Sonderfall. Du weißt, Bücher sind ja gerade eben ein Tool, das im Abplan ein bisschen ist. Du gibst zwar einen harten Kern, der wird immer Bücher lesen, aber das geht ja mehr für Belletristik. Aber wenn du sachbezogene Bücher schreibst, wirst du drauf kommen, nach dem zweiten, dritten Buch fangst du ja dann so in diesem Kreis, immer halt nur das bisschen Neueste, aber musst immer das Alte noch mitziehen. Und dann ist es eine Frage, machst du das zur Selbstbefriedigung? Ich habe jetzt schon 5 Bücher geschrieben. Ja. Oder du beginnst irgendwann zu rechnen, hat das was gebracht, geldlich? Dann wirst du auf Kurs, bringt nichts. Also ich kenne sehr wenige Autoren, die nur durch Schreiben reich geworden sind.
Ja, wenn, ich glaube, wie du, glaube ich, in dieser oder letzten Folge gesagt hast, ich glaube, reich werden als Motivation ist einmal schon eh der falsche Ansatz.
Ja, schon, aber es ist eine Messzahl, ob des Erfolges irgendwie schon, nicht? Also, man kann sagen, natürlich kann man sagen, jetzt setze ich mich zurück und bin stolz auf mich, weil ich stolz auf mich bin. Ja. Das ist die billigste Form. Die gibt es ja unter den Bitcoinern. Also ich höre ja immer in Erstaunen, auch in deinem Blog, so Geschichten, dass die Leute dann sagen, ja, der Bitcoin hat mich dazu gebracht, dass ich minimalistisch denke. Ja. Während ich ja davon ausgehe, dass jeder eigentlich von Haus aus einmal minimalistisch denken sollte. Ja. Und dann aber sozusagen sagt, ich provoziere Situationen, die mich im günstigsten Fall reich machen. Das ist ja nicht schlecht. Nicht? Ich habe ja zum Beispiel auch nichts, wenn einer sagt, ich gehe jede Woche, investiere 5 Euro ins Lotto, weil es ist ja nicht unwahrscheinlich und da gibt ja auch eine sogenannte Möglichkeitslogik. Die Möglichkeitslogik sagt dir, wenn du in der Trafik den Schein kaufst, hast du die Möglichkeit zu gewinnen. Wenn das ausreicht, dass ich sage, jetzt habe ich was gemacht für mein Leben, bin ich dafür, macht es einfach. Ne? Aber, oder mache ich eine Firma, aber mache sie nicht, weil ich jetzt reich werden will, sondern weil ich meine Kunden überzeugen will, wie gut ich in einer gewissen Sache bin. Ne? Das ist ja auch ein Motiv.
Das ist ja mein Punkt. Wir leben schon in einer Welt, auch aufgrund von Fiat Money, aufgrund einer hohen Zeitpräferenz und weil das Geld immer mehr an Wert verliert, in der sehr viele Menschen nach einem schnellen Weg suchen, reich zu werden.
Ja, das ist und mit möglichst weniger Anstrengung auch.
Genau.
Da kann man aber dann nur spielen. Ne? Das ist dann, eigentlich geht, das ist da, da muss man spekulieren. Aber genau. Die Leute wollen ja auch nicht zugeben, dass sie spekulieren.
Nein, sie suchen sich Angebote von anderen Leuten, die ihnen irgendeinen Blödsinn verkaufen, damit sie sich selber einreden können, ich spekuliere nicht, das ist eine solide Geschichte. Ja. Aber eine solide Geschichte, die bringt mir 5% die Woche.
Ja.
Und das sieht man halt im Kryptobereich, ich kriege das jetzt auch wieder zugeschickt und es ist irrsinnig traurig, das zu sehen, weil ich weiß schon, okay, das ist garantiert ein Scam, ja, aber ich werde mich da jetzt nicht einmischen in das Leben von anderen Leuten, die werden schon selber drauf kommen. Und es gibt halt keine Abkürzung. Ja. Und Proof of Work.
Ja.
Du musst irgendwo das die Arbeit erbringen.
Das Proof of Work Prinzip, das zieht sich ja durch alles. Die ganze Natur ist ein Proof of Work System, grundsätzlich genommen. Ne? Also eine Gattung entwickelt sich, so habe ich zumindest von meinen Evolutionären gelernt, die entwickelt sich eben, wenn sie sich optimal an die vorhandene Umgebung so anpasst, dass sie damit gut umgeht. Während wir wollen, das kann man jetzt übrigens ja in dieser ganzen Klimasache, wir wollen durch völlig sinnentleerte Tätigkeiten die Natur zu zwingen, anders sich zu verhalten. Das ist irgendwie blöd eigentlich, könnte man sagen. Aber nicht, also dieser Drang, das andere soll sich nach mir richten.
Ja, ja.
Während wir sind so aufgewachsen nach dem Krieg, dass wir wussten immer, wir müssen uns an die gegebene Situation anpassen. Egal, wer da gerade als Besatzungsmacht da ist, wer als Regierung da ist, man muss mit alle irgendwie zur Rande kommen. Und dann kommt man eh ganz gut durch, zumindest in Ländern wie Österreich, weil wir ja in große Katastrophen ja gar nicht verwickelt waren die letzten 100 Jahre, also außer die eine große Katastrophe.
Es gibt da dieses Meme, so harte Zeiten formen starke Menschen, starke Menschen formen gute Zeiten machen schwache Menschen machen harte Zeiten.
Ja, das stimmt doch.
Es klingt ein bisschen danach. Es klingt ein bisschen danach, als hätten quasi, gerade im Bitcoin-Bereich, sehen viele die Zeiten jetzt schon als hart. Andere sehen sie jetzt noch nicht als hart.
Ja, ist alle Leute. Die haben noch nie eine harte Zeit gehabt, diese Leute, die so denken können. Nicht? Also diese ganze Jammerei, die ist ja wirklich fast lächerlich eigentlich. Nicht? Also jeder, aber das tue mir, und das lerne ich jetzt auch ja immer kennen, man tut sich einfach schwer, mit jemandem zu sprechen, der zu der Zeit ja noch gar nicht auf der Welt war. Wieso ist denn der arme Kerl das vorstellen?
Ja, klar.
Nicht? Da kann man halt, und da bin ich eben, und das war eigentlich der Grund, warum ich dann mich dir gegenüber aufgeschlossen habe. Ja, man muss wirklich den Versuch wagen, und wenn es 2, 3 Leuten im Leben hilft, dass sie diesen alten Deppen dazugeholt haben, ja, dann habe ich eigentlich auch schon was Gutes getan. Nicht? Und das ist sozusagen der Antrieb dahinter. Und ich erzähle halt gern Geschichten. Nicht?
Wo?
Und früher diese Oral History.
Yeah.
Früher hat die einen hohen Wert gehabt. Heute haben wir das alles mit Studien von Zeitgeschichtlern, von ausgewiesenen rundstempelrischen Zeitgeschichten. Und die musst du glauben, so wie es da steht.
Aber
also diese Dogmatik.
Das ist ja der Grund, warum ich das Buch nicht geschrieben habe. Weil das geht zu Ende. Diese Zeit, die du gerade beschreibst, die geht jetzt gerade zu Ende. Weil jetzt sitzen wir wieder da und haben die Oral History, ja, und natürlich ist es einfach faszinierend, du kannst jetzt plötzlich allen zuhören. Ja, und nicht nur das. Das, was wir heute hier aufnehmen, wird man auch in 100 Jahren noch hören können.
Ja.
Ja? Und diese Kommunikation übers Reden findet jetzt wieder statt. Und wir kommen jetzt erst zu dem Punkt, wo das normal wird, dass du über die ganze Welt, die Pandemie hat auch geholfen, plötzlich ist Videotelefonie ein Ding. Das haben wir vorher auch nicht gemacht.
Ja.
Ja? Und das ist, deswegen sehe ich das auch als Medienschaffender, will ich da dabei sein und nicht beim Schreiben. Das wird auch weiterhin bleiben, aber wird eine Rand.
Aber zum Beispiel schreiben ja auch die Leute keine Briefe mehr. Nicht, weil, wenn man da so zurückschaut in der Literatur, diese Sammlungen von Briefen, das war ja einmal ja große, ist ja auch jetzt noch in manchen Kreisen Mode, dass man von irgendeiner historischen Persönlichkeit jetzt alle Briefe in ein dickes Buch gibt, und es gibt sogar Leute, die lesen das. Aber die Mehrheit tut das nicht.
Ja, du kannst von historischen Persönlichkeiten das...
Das ist ja auch interessant.
Ne? Du wirst einfach in ein paar Jahren wirst du einen... du wirst das Gesamte sagen, keine Ahnung, jetzt nehmen wir einfach mal Elon Musk, okay, weil der ist jetzt so. Elon Musk wird seine gesamte Korrespondenz seines gesamten Lebens einer AI füttern, also wenn er schon tot ist, einer AI füttern, und die AI wird aus dieser Korrespondenz ein Buch machen, einen AI-generierten Podcast, Videos machen, vielleicht einen Spielfilm produzieren, und dann kann ich mir, wie ich will, das Leben von Elon Musk reinziehen. Ja.
Aber wie gesagt, das muss man immer aufpassen, das führt dazu, dass man Fremdleben lebt. Also wenn das jemand zu viel tut, und das tun viele Leute nach meiner Wahrnehmung zu viel, dann eilen sie immer nur, was denkt der, und lehnen sich nie zurück und sagen, was denke eigentlich ich? Ja? Also diese Selberdenken-Mode, die könnte auch wieder etwas besser werden.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie? Weil das Problem ist ja, wir bekommen heute noch mehr Angebot zum das Leben anderer leben, nicht? Ich kann auf Social Media und auf YouTube und so weiter permanent mich berieseln lassen von den Leistungen anderer und mich. Früher ist es ins Kino gehen müssen, und der Thüringer hat das so toll erzählt. Ne? Du bist ins Kino gegangen, hast da den Winnetou angeschaut, und für 2 Stunden warst nachher ein anderer. Ja, das hast du gespürt richtig. Ja. Heute ist es halt so eine permanente Berieselung. Aber wie komme ich von dem weg? Wie komme ich quasi zu mir selbst?
Naja, man kann da nur einen wohldosierten Eskapismus machen. Nicht? Also man flüchtet sozusagen aus dieser Gesellschaft vorübergehend oder dauerhaft, aber in einer wohldosierten Form. Nicht? Das ist so, wie wenn ich Wein gern trinke oder was ich, Zigarette rauche, wird niemand auch, also zumindest die Ärzte, die ich kenne und die ein bisschen vernünftig sind, die machen keinen Radau, wenn einer einmal in der Woche oder zweimal eine Zigaretten raucht und vielleicht einmal in der Zeit ein viel Wein trinkt. Aber wir haben immer so diese, es wird immer alles so fanatisiert bei uns. Nicht? Da darfst du dann nicht einen Tropfen trinken oder keine Zigarette auch nur anschauen. Ja. Also diese Verabsolutierung der Meinungen, das ist eine Mode, das ist eine Zeitgeistmode, die wird auch wieder abflauen. Die hat dieses hat so ein bisschen einen Selbstgeißelungscharakter. Und das hat man ja in der Geschichte öfter gehabt, so Phasen. Die haben erfahrungsgemäß immer nur so 10, 15 Jahre maximal gedauert, und bei uns läuft es ja schon seit 6, 18 Jahren.
Es flaut auch schon ab.
Daher flaut es auch, und ich kenne jetzt schon sehr viele sehr junge Leute, die sagen, das ist ja so ein Blödsinn, was die da daherreden. Das glaube ich alles nicht. Aber entscheiden muss das jeder für sich selbst, und da kann man auch niemand helfen. Das ist ja leider so.
Aber das heißt, einfach mal hinsetzen, wirklich das Internet abschalten, das Handy weglegen.
Ach, das muss man alles gar nicht. Man muss ja nur einmal üben, einmal nicht hinzuhören. Nicht? Ich kann mich erinnern, die Zeit meines Lebens ist bei uns immer der Radio gelaufen. Egal, vom Volksempfänger über den ORF und der Intendant 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben oft nicht hingehört einfach. Deswegen muss ich ihn ja nicht abdrehen.
Ich kann mich erinnern, ich habe noch
gelernt. Das ist die Kunst, dass man sagt, jetzt konzentrieren wir auf das. Nicht? Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, wir haben eine sehr kleine Wohnung gehabt, da konnte ich nicht alle, weil ich jetzt lernen will, die ganze Familie vergewaltigen. Ich habe gesagt, nein, wir tun Radio hoch, du kannst machen, was du willst. Setz dir hier und lern einfach, gib mir Ruhe. Nicht? Und da lernt man dann einfach abzuschalten. Und dann rennt es halt und da schnattern irgendwelche Leute, aber du musst ja nicht suchen. Und ich bin da jetzt auch. Mich stört das alles nicht.
Ich kann mich noch erinnern, ich habe in der Journalistenschule oder in der Ausbildung habe ich noch gelernt, Radionachrichten. Ja, einmal die Stunde laufen ja Radionachrichten. Da haben sie uns noch schon erzählt, die Radionachrichten sind ja nicht dazu da, die Leute zu informieren. Die Radionachrichten sind dazu da, für die Illusion zu sorgen, dass du informiert bist, weil das einmal in der Stunde im Hintergrund läuft, hast ja Nachrichten gehört, ne? Hast vielleicht einmal den Wetterbericht hast mitbekommen, den Rest hast du eh wieder vergessen, aber du fühlst dich, als hättest was getan, als hättest dich informiert über die Welt. Wobei ich ja auch sagen muss, dass das andere Extrem, sich permanent darüber zu informieren, was in der Welt passiert, auch als Journalist, ist komplett sinnlos. Weil du hast ja null Einfluss darauf. Null, also völlig sinnlos. Vor allem,
du hast keine Chance, die volle Fülle der Daten in deinen armen kleinen Computer hinein, auch wenn er quantisiert ist. Aber der kann zwar viel, aber er kann nicht alles. Also diese, also in meinem Geschäft ist man ja gewohnt, dass man sozusagen Rechenkosten hat und Rechenzeit hat.
Ja.
Und das haben wir schon wieder bei der Zeitpräferenz, bei der Geldpräferenz. Ich kann mir Zeit kaufen, indem ich mehr Geld ausgebe, und ich kann nicht, also auch Rechenzeit. Aber beim Gehirn geht das nicht.
Also mir ist
das, wenn ich nur so viel Geld einstopfen, dann kommt nichts. Und wenn ich nur so gute Berater, ich meine, es gibt ja diese Geschichten, dass sich manche Politiker dann erst 3 Medienberater, dann 5, dann 20. Hast du je erlebt, dass der dann in den Medien besser rübergekommen? Im Gegenteil. Nicht, weil oft ist dann ruchbar geworden, wie viele Medienvertreter hatten der. Und dann hat man schon drauf gelauert, aha, jetzt hat er wieder mit dem geredet und jetzt hat er mit dem geredet. Darum spricht er heute so. Also das bringt alles nichts. Das sind Flucht vor sich selbst, ist das.
Ich habe, mir fällt ein bisschen, bin ja halb so alt wie du, aber mir ist schon aufgefallen, dass das Hirn tatsächlich eine Art Arbeitsspeicher hat. Ja, und wenn mir dann Leute Sachen erzählen, sage ich mir bitte, ich sage immer, erzähl es mir gar nicht, meine Eltern haben das billigere Modell gekauft, ich habe nur 8 GB Arbeitsspeicher und ich kann mir das nicht merken, aber schreib mir gerne eine E-Mail, dann ist es abgespeichert auf der Harddrive sozusagen.
Ja,
ja. Weil das, also man muss anfangen, wirklich.
Und
bewusst.
Vor allem hast du dann ja den Vorteil, dass du dann, wenn du dich deklarierst, der hat was gar nicht so Uninteressantes gesagt, aber ich habe ihm damals nicht zugehört, dann hole ich mir das E-Mail heraus. Das ist wieder der Vorteil zum Beispiel bei Büchern. Ich hole mir jetzt gerade Bücher heraus, die ich schon vor 10 Jahren abgelegt habe. Eins musste ich sogar wieder antiquarisch kaufen, weil ich es gar nicht mehr gefunden habe, aber es wird hoffentlich wieder auftauchen. Und das lese ich jetzt mit ganz anderen Augen. Nicht? Und das ist ja in der Literatur bekannt, dass manche Leute ja die gleichen Bücher immer wieder lesen. Im Extremfall war das ja früher mit der Bibel so. Und immer neue Erkenntnisse daraus geschafft haben. Warum? Weil ja Lesen ein interaktiver Akt ist. Und der den Vorteil hat, da schwätzt dich niemand nieder, weil du kannst ja umblättern, wie du willst. Also, und das Internet macht das Gleiche.
Ganz wichtig, weil wir vorher auch gesagt haben, Schreiben, Lesen und so gehen ein bisschen zurück. Das heißt nicht, dass sie unwichtiger werden, sondern es wird noch wichtiger, wie man damit umgeht.
Wir haben nur mehr Visuelles jetzt drin. Weil durch die Chance, dass man halt im Internet vieles, was man früher selber lesen musste, wird, kriegt man jetzt vorgetragen.
Bei mir ist es zum Beispiel so, nichts beruhigt mich mehr, als ein Buch zu lesen. Nichts bringt mir mehr Konzentration, als ein Buch zu lesen. Das Lustige ist, ich muss es auch wirklich auf Papier lesen. Also diese Kindle-Geschichte funktioniert für mich nicht. Und der Grund dafür ist, es stresst mich viel zu sehr zu wissen, dass ich mit einem Knopfdruck auf ein anderes Buch umsteigen könnte. Sondern ich muss wissen, okay, ich habe dieses Buch in der Hand und ich müsste zumindest jetzt Energie aufbringen, um ein anderes Buch zu holen. Da ist so die Chance besser, dass ich da dranbleibe und das auch wirklich lese. Und es gibt ja wahnsinnig, also das die gesamte Wissen der Menschheit ist in diesen Büchern und die Philosophie von vor 2000 Jahren, die war auch besser als die von heute, weil die hatten damals dieselben Probleme.
Ja, aber die haben mehr Zeit zum Nachdenken gehabt.
Genau.
Aber die haben sie nicht gehabt, die haben sie sich genommen. Der ist halt nicht aufs Feld gegangen. Allerdings muss man schon sagen, diesen Luxus muss man sich zumindest in der Form leisten können, dass man wenigstens die fundamentalen Dinge des Lebens ausfinanziert sind. Und da sind wir wieder bei der Reservenbildung und Reservenwahrung.
Da sind wir wieder bei Bitcoin.
Sind wir wieder bei Bitcoin oder bei der Staatsgläubigkeit. Nicht? Weil momentan machen die meisten Leute das über die Staatsgläubigkeit. Die sagen, ja, der Staat wird es schon richten. Das ist aber eine sehr hochspekulative Annahme.
Und historisch betrachtet ziemlich gefährlich.
Ist falsch. Ja. Also historisch nachgewiesen falsch. Es hat noch nie ein Staat für seine Bürger gesorgt. Es hat immer die Bürger für den Staat gesorgt.
Ich glaube, bei Bitcoinern ist das relativ bekannt. Selbst bei den theoretischen Bitcoinern. Ja,
aber wenn sie es tun, dann hat es mehr Wirkung.
Ja, ja.
Also wenn sie nur drüber reden.
Aber es ist auch ganz wichtig, dass mit Bitcoin auch ein Tool da ist, mit dem ich das tun kann. Also ich hatte
und
das Tool vorher nicht.
Mit einer bemerkenswerten niederschwelligen Einstiegsschwelle. Also das finde ich, das ist auch leider viel zu wenig diskutiert. Einer der großen Vorteile, überhaupt jetzt durch die ganze Lightning-Geschichte auch noch dazu, ist ja wirklich die Einstiegsschwelle so nieder, dass ich zum Beispiel ein Informationsgespräch führe, wo das Honorar dann ein Bier ist, das ich halt schenken kriege. Das hätte ich so auch, wenn ich nett gewesen war, schenken gekriegt. Aber dafür habe ich sogar was geliefert und am Schluss, und das finde ich auch, dass das leider noch verloren gegangen ist. Eigentlich sollte jedes Geschäft damit enden, dass man sagt, schön mit dir Geschäfte gemacht zu haben.
Ja.
Das ist völlig verkommen. Immer glaubt eine Seite, die andere tut einen ausbeuten.
Aber das ist, weil das Geld das kaputt ist. Weil das Eichmaß.
Ja, auch weil das Hirn und die Kultur kaputt in der Hinsicht ist. Das hat ja alles Wechselwirkungen. Man kann nicht immer das ist, da muss ich dir fast jetzt schon den Vorwurf machen, den ich allen mache. Das ist eine Wegabstrahierung. Das sind wir sind Menschen. Wir müssen das alles nicht anerkennen, was die tun. Wir können es ja nutzen, auch ohne es für richtig zu finden.
Aber ja? Es ist. Der Punkt ist, okay, vielleicht kann man es so erklären. Du kannst es wegabstrahieren, weil du es noch anders kennst.
Ja, das Privileg habe ich. Ja.
Leute in meiner Generation sind schon geboren in diese Welt, ja. Wo das Geld, das Hirn, die Moral und so weiter am Weg nach draußen sind. Und deswegen kennen das Wegabstrahieren fällt uns so schwer. Bitcoin hilft uns aber wieder, das zu schaffen, weil wir einen Gegenpol sehen, den wir begreifen können.
Ich muss mich allerdings darauf einlassen.
Genau, aber das ist das, was passiert.
Bitcoin weiß ich zwar, dass es gibt, aber das will ich nicht. Ja, dann hat man eine Entscheidung getroffen. Das hat ja bei uns auch, also ich kann dich beruhigen, auch bei uns war schon das System im Arsch, mehrfach sogar. Und natürlich waren bei uns auch Leute, die waren halt immer systemkonform, haben auch jede Kurve mitgezogen und haben auch ganz gut gelebt. Aber glücklich waren sie eigentlich nicht, also nach meiner Wahrnehmung. Also so zufrieden, dass sie da in irgendeinem Kammerl sitzen, so wie ich, und halt schauen, ob die Aktien gestiegen sind, oder nicht, weil eigentlich ist es wurscht, ich verkaufe sie eh nicht. Also ja, das ist auch ein Zustand, der Befriedigung, kann man sagen. Ist vielleicht eine Alterserscheinung, gebe ich gerne.
Ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, können Leute, die sich mit Bitcoin beschäftigen, extrem gut nachvollziehen.
Ja, ich lerne ja, und das ist, wollte ich ja auch einmal wieder gesagt haben, ich bin so froh, dass ich in diese Bitcoin-Community eingestiegen bin, weil da lerne ich auch junge Leute kennen, die doch ähnlich denken wie ich. Während so auf freier Wildbahn habe ich mit jungen Leuten eigentlich nichts am Hut, weil da zählen wir irgendwelche Tagesmoden, ob ich jetzt die Hose anders gefärbt haben soll oder ein anderes Leiberl anziehen soll. Ja, das ist ja, interessiert mich nicht. Nicht während bei Bitcoin, da redet man über tiefschürfende Dinge, über das Leben und wie mit dem berühmten Buch mit 42, wie du weißt. Nicht? Also das Leben und das Universum
und alles andere. ja, genau. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Leute sich davon angezogen fühlen und warum es gut funktioniert, warum auch dann das drüber reden funktioniert und dass wieder Leute interessant finden, weil sie was mitnehmen können. Manchmal sind sie vielleicht dagegen, aber die Wendehälse, von denen du sprichst, du hast vollkommen recht, die gibt's immer, ich erlebe die jetzt auch und die tauchen jetzt ganz oft auf, indem sie sich ganz, ganz laut gegen Bitcoin positionieren. Also du merkst, sie müssen sich damit beschäftigen.
Die müssen wir uns fürchten, weil die sind bald irgendwann in der Bitcoin-Szene und fangen dasselbe Spiel dort wieder an.
Das ist so ein wichtiger Punkt.
Müssen wir jetzt schon lernen.
Das ist so ein wichtiger Punkt, weil das natürlich die Leute sind, die dann ihre Art und Weise irgendwann einmal, die drehen sich dann wieder und sagen, na, ich war immer schon Bitcoiner, super Bitcoin, ja. Aber weil sie wissen, da ist jetzt, also quasi.
Aber nehmen gleich dann wieder, genauso wie vorher, in Anspruch, dass sie die Wahrheit gegessen haben. Also, ich finde, ein selbstbewusster Selbstzweifel, das ist die Kunst des Lebens. Nicht? Dass man sagt, einerseits halte ich mich für das absolute Genie, weil ich weiß, dass ich das größte Arschloch gleichzeitig. Ich habe sogar ein Gedicht darüber geschrieben. Ich bin ein Arschloch. Und auch diese Verweigerung, solche rauen Worte überhaupt aussprechen zu dürfen, sagt ja schon sehr viel. Das sieht ja, wie stark unsere Verdrängungsakte schon wirken. Ich halte es ja fast schon für einen pathologischen Befund. Je mehr Wörter man verbietet, das hat irgendein alter Weiser zwar schon gesagt vor 1000 Jahren, dass eine verfallende Kultur drückt sich aus, wie viele Worte verboten werden.
Ich habe jetzt bewusst zumindest für 2 Sekunden nicht sofort geantwortet. Ich genieße es sehr mit dir, dieses Hin und Her, aber manchmal muss man die Sachen auch setzen lassen. Ja? Mhm. Auch wenn, ich meine...
Ist nicht zeitgeistig, was ich sage, natürlich. Bin ich mir bewusst.
Ich glaube, dass ein etwas, das uns kulturell auch ein bisschen abhanden gekommen ist, in diesem ganzen Prozess, ist auch ein Respekt vor dem Alter.
Ja, das merke ich schon, ja. Aber ich gehe halt so damit um, ich verschaffe mir ihn einfach. Und wenn ich ihn nicht kriege, ja, dann trennen sich halt die Wege. Ich muss ja nicht mit jedem Menschen reden.
Auch wieder ein wichtiger Punkt, Respekt erschafft man sich, ne? Der wird einem nicht gegeben. Und das, was du auch vorher erwähnt hast, dass diese Wendehälse zwar gut durchs, oder unterm Strich vielleicht ganz gut durchs Leben kommen, aber nie glücklich sind damit, aber du kannst glücklich sein. Ich glaube, das ist so, auch für mich, seitdem ich selbstständig bin, seitdem ich unternehmerisch tätig bin, das Gefühl, in einen Raum hineinzugehen und zu wissen, ich brauche von euch nichts.
Ja.
Das ist großartig.
Da ist Bitcoin wirklich ein super Tool. Selbst, auch da wieder, selbst wenn es eine Illusion sei, was ja auch viele Leute sagen, dann ist es eine gute und brauchbare Situation. Illusion, zum Beispiel, ich bin kein großer gottgläubiger Mensch, aber ich kenne Menschen, die sind tiefgläubig. Die bewundere ich und sage, du hast richtig gehandelt, du hast was gefunden, an das du glaubst. Nicht? Ich glaube halt an meine Verspieltheit und meine Durchsetzungsfähigkeit. Das glaube ich einfach, scheitert zwar immer wieder damit, aber letztendlich muss ich sagen, wenn ich eine Gesamtbilanz meines bisherigen Lebens, jetzt habe ich noch die ganze Todesfrage zu lösen, aber das wird mir auch irgendwie gelingen. Also wo habe ich ein Problem? Ne?
Sollen wir mal eine Folge über den Tod machen?
Gerne, aber da muss ich noch einmal Zeit bitten, bevor ich mit Professor Konzig darüber diskutiere.
Das ist schon mal ein Preview, aber ich glaube.
Ziehen wir ihn dann bei.
Das ist, und da können wir ja, da finden wir auch noch eine Bitcoin-Perspektive, weil da muss man die Bitcoin vererben und so weiter. Aber, und auch mit der Zeitpräferenz, weil es mir auch aufgefallen ist, ich bin, wie gesagt, halb so alt wie du, aber es hat schon was mit dem Alter zu tun, also auch wenn die ganz jungen Bitcoiner sagen, naja, du musst jeden Cent sparen und du darfst auf keinen Tisch besitzen, keinen Stuhl besitzen.
Gut, das so. In der Jugend ist man immer etwas überschießend, das ist schon klar.
Aber es, man merkt dann, wenn man älter wird, und da hat man vielleicht Familie und Kinder und so, also die Zeitpräferenz hebt sich automatisch. Ne? Also wenn der Windelkauf ansteht, ist nichts mehr mit jeden Cent stecken. Ja, jeden Cent stecken. Die Windel
müssen... Ja, du kannst auch nicht gerade jetzt wieder die neueste durchs Land gezogene Bitcoin-Theorie schon wieder nachverfolgen. Nicht? Die werden ja auch, du merkst ja, dass immer wieder neue Gedanken, weil das so ein vielschichtiges Phänomen ist.
Na, wichtig ist, glaube ich, vielleicht als praktischer Ratschlag, sage ich einmal, sich nicht zum Sklaven des Fiat-Systems zu machen, indem man sich einen Kredit an den Hals hängt, den du den Rest deines Lebens abbezahlen musst und eigentlich keine Chance hast, dich frei zu spielen durch Bitcoin dann.
Du sollst dich ja auch nicht abhängig von deiner Kombizange machen. Du sollst sie einfach sinnvoll nutzen und wenn du das nicht brauchst, gibst du das in den Werkzeugkasten und lass das dort liegen. Mhm. Und wenn du das wieder brauchst, sollst du das wenigstens finden zur rechten Zeit. Und genauso kann man es mit dem Fiat-System auch, wo es gut geht, mache ich es. Und zum Beispiel, es gibt ja dieses berühmte Prinzip, dass das schlechte Geld das Gute verdrängt. Warum? Weil das Gute wird gehalten, gehodelt und das schlechte Geld schaut man, dass man in den Markt bringt. Das spricht ja dafür, dass, und von dem her hole ich ja immer meine Überzeugung, wir werden das Fiat-Geld damit nicht ausrotten, wir werden es nur disziplinieren.
Absolut, ganz genau.
Aber das hängt von uns ab, das hängt nicht vom Fiat-System ab, das wird sich selbst nicht disziplinieren.
Nein, aber das ist ganz, ganz wichtig und das ist ja wirklich, und ich weiß, da werden jetzt wieder einige sagen, um Gottes Willen, das ist mir zu verblasen, aber das ist schon diese Yin und Yang-Geschichte. Ja? Es fehlt dem Fiat-System, das Gold war mal quasi, wenn das Fiat das Yin ist, dann das Gold überholt, war mal das Yang. Du brauchst ein Gegengewicht. Okay. Und weil das Gegengewicht von den Politikern und den Notenbanken sukzessive zurückgedrängt wurde,
also sie hat immer mehr zusammenrotten.
Genau, aber da hat der Markt gesagt, in dem Fall, hat er gesagt, naja, lustig, jetzt habe ich Bitcoin erfunden. Ja. Ja, und dann beginnt das Spiel von vorne. Und dann kommen aber, und das glaube ich schon, und das haben wir auch geredet, über Larry Fink und über dies und das, es kommen halt immer mehr Menschen und auch Menschen in Institutionen drauf, dass das auch wieder Probleme löst.
Ja.
Nämlich konkrete Probleme löst, die aufgetreten sind. Während zum Beispiel, also das Fiat-System hatte das Problem, dass es immer nur mehr Schulden, also es ist quasi permanente Expansion, ja, aber auf Fiat-Basis, und es gibt dafür keine Lösung, außer du disziplinierst. In Wahrheit haben es zum Beispiel die Architekten des Euros haben es verstanden. Sie haben Regeln aufgesetzt, die das System disziplinieren sollen. Aber die Regeln waren halt nicht hart genug und wurden halt gebrochen. Was ist denn so zum Abschluss unserer zweiten Serie, weil unsere sechste Folge ist dann schon der Ausblick eigentlich in die dritte quasi, also ein Cliffhanger. Über da sprechen wir dann wieder über ganz andere Dinge, über Gefahren für Bitcoin etc. Aber was ist denn so deine Botschaft an diese jungen Leute?
Naja, überhaupt an die Bitcoin-Community, macht's einfach so weiter. Ihr seid auf einem guten Weg. Und mehr kann ich eigentlich nicht sagen, macht es einfach gut, Leute.
Was sind Fehler, die man vermeiden sollte?
Das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich bin ja nicht der Meinung, dass man Fehler vermeiden sollte. Man sollte sie nur wohl dosieren, dass der einzelne Fehler nicht so groß ist, dass er dich umbringt. Nicht? Also ich muss ja nicht, um zu üben, wie weh es tut, wenn man wo auf einen harten Boden springt, nicht gleich aus dem vierten Stock springen. Ich fange halt auch mit drei Stiegen. Das machen alle Kinder so. Bitte. Können wir uns nicht ein bisschen daran erinnern, wie wir als Kinder gedacht haben? Natürlich haben wir bedacht, einmal von einem Randstein herunter zu hüpfen. Da hat es uns dann auch vielleicht schon hingehauen und wir waren halt ein bisschen zerschunden. Und meine Eltern haben dann gesagt, ja, warst nicht aufgegangen, warst nicht runtergefallen. Also da habe ich nicht sehr viel Mitleid damit empfunden. Habe aber gewusst, ja, ist ja meine Sache. Ich habe sie ja entschieden, da herunterzupfen und bin hingeflogen. Aber ich würde das doch nicht beginnen gleich im vierten Stock. Weil dann kann ich es nur einmal machen und dann sind wir wieder beim Tauchen. Ich würde nicht mit einer leeren Flasche auf 20 Meter runtergehen.
Also Fehler sind gut, weil man
wenn
lernt.
Sie wohl dosiert sind.
Wenn sie wohl dosiert sind.
Sie sollen sogar schon ein bisschen wehtun.
Sonst merkt man nichts. Ohne Schmerz.
Also diese nur verspielten Fehlerchen, die ja die meisten Leute gerne machen, wo man sich aber absolut nicht wehtut, bringen ja nichts. Nicht? Also wenn ich zum Beispiel schon wieder 5 Aufpasser herstelle, wenn ich da runterfalle, die mich sofort auffangen und putzen, ja, dann lerne ich auch nichts dazu. Dann lerne ich nur, wenn ich genügend Aufpasser habe, bin ich glücklich. Und das stimmt nicht. Weil da gibt es das berühmte hegelische Prinzip, dass der Knecht dann der Herr ist, weil er immer den Herrn so hätschelt, dass der völlig verlernt, wie man durchs Leben kommt. Auf einmal ist er so abhängig vom Knecht, dass er nichts mehr tun kann. Ist das Hegel, bitte, ist nicht von mir.
Das heißt, man geht eigentlich durchs Leben, ich sehe das ja bei mir selber, man geht durchs Leben und stellt fest, okay, ich stelle mich dieser Herausforderung, das ist vielleicht, das macht mir vielleicht ein bisschen Angst und ich mache dabei Fehler, aus den Fehlern lerne ich, aber irgendwann meistere ich die Herausforderung, dann gibt es eine kurze Phase, wo ich mir denke, ah super, jetzt bin ich dort, wo ich hin wollte, und dann merkt man schon, obwohl man jetzt eigentlich glaubt, stehen bleiben zu können, man muss eigentlich wieder eine neue Herausforderung suchen, um wieder weiter sich zu entwickeln, weil der Stillstand, der sich zuerst gut anfühlt und vielleicht auch dazu führt, dass der bringt dann nichts, weil ohne der Stillstand ist dann auch irgendwo tot.
Ja. Es wird langweilig.
Es wird langweilig, genau.
Und darum kann ich nur jeden einen, seid ein bisschen experimentierfreudig, aber mit Augenmaß.
Experimentierfreudig mit Augenmaß. Peter, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten noch lange weitermachen. Wir werden weitermachen. Es wird nicht die letzte Staffel sein und es wird nicht die letzte Folge sein. Und ich glaube, dass wir auch genau diese Dinge, die wir heute besprochen haben, diese ein bisschen menschlicheren auch fortsetzen müssen. Vielleicht machen wir wirklich mal die Folge.
Ja, aber ich würde auch gerne wieder etwas abstrakteres Dinge auch machen.
Keine Sorge, keine Sorge. In der nächsten Folge darfst du über den Quantencomputer reden. Versprochen.
Danke.
Ausgezeichnet. Danke dir.
Danke auch.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.